ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel sind neue Weichen gestellt worden, um die Euro-Schuldenkrise zu überwinden. Damit Griechenland wieder auf die Beine kommt, sollen private Gläubiger noch stärker in die Pflicht genommen werden. Die Banken erklärten sich bereit, auf die Hälfte ihrer Forderungen zu verzichten. Außerdem einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein weiteres Hilfspaket für Griechenland und auf Wege, um den Euro-Rettungsfonds in seiner Wirkung zu verstärken.
Sie hat die Augen der Welt auf sich gespürt, denn die habe sehen wollen, wie Europa seine tiefe Krise anpacke. In ihren eigenen Augen ist das Europa in der vergangenen Nacht durchaus gelungen.
Ich glaube, dass wir Europäer heute Nacht gezeigt haben, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben. Wir haben die Ursachen der Krise erkannt, benannt und die Probleme auch wieder einen Schritt weit einer Lösung zugeführt.
Einen Schritt also, und schon das deutet an, dass da noch weitere Folgen werden. Der Schuldenerlass in Höhe von 100 Milliarden Euro etwa, den die Politik den Banken abgepresst hat, er erfordert, dass sich genügend Banken und auch andere Gläubiger daran beteiligen. Aber ob sie das tun, ist offen.
Wir haben uns diese Eckwerte gesetzt. Wir haben uns nicht mit der Frage der Beteiligungsmenge befasst. Es muss jetzt weiter verhandelt werden, natürlich über die Details.
Im neuen Hilfspaket für Griechenland ist also der Schuldenerlass von 50% erstmal ein Versprechen, das noch eingelöst werden muss. Ähnliches gilt auch für die Absicht, dem Rettungsschirm mit Hilfe von Hebeln mehr Schlagkraft zu verleihen. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber man kann von 1.400 Milliarden Dollar ausgehen. Allenfalls ein Fünftel dieser Summe kann Europa aufbringen, den Rest sollen andere beitragen. Aber ob sie das tun, das ist am Ende des Gipfels nur eine Hoffnung.
Die Beschlüsse der vergangenen Nacht zeigen vor allem, die Politik ist entschlossen, den Euro und seine jetzigen Mitgliedsländer mit allen Mitteln zu verteidigen. Aber die Mittel sind begrenzt, deshalb müssen sie auch von anderer Seite kommen. Die eigentliche Ursache der Krise sind die auseinanderlaufenden wirtschaftlichen Entwicklungen. Hier hat sich die Lage zuletzt eher verschlimmert. Das zu beheben, dauert länger. Die Frage ist, ob Europa die Zeit dafür bekommt.
Tageszeitungen gibt es heute zunächst nicht in Athen. Die Redaktionen warten das Ergebnis der langen Nacht von Brüssel ab. Als die Blätter dann endlich da sind, verbreiten sie keine Euphorie. Von Erleichterung, aber auch Verpflichtungen, schreibt Tanea. Und weitere Sparmaßnahmen befürchtet Eleftherotypia. Genau die streitet Finanzminister Venizelos heute Nachmittag ab. Das griechische Volk ist seinen Verpflichtungen nachgekommen mit dem letzten Sparmaßnahmengesetz. Es darf aber keine weiteren Widerstände geben. Wir müssen die Realität akzeptieren. Wichtig sei jetzt, die Strukturreformen auch in die Tat umzusetzen. Die griechischen Banken werden durch den Schuldenschnitt etwa 15 Milliarden Euro verlieren. Unter Umständen wird die Regierung sie unter Kontrolle nehmen müssen, zumindest teilweise oder vorübergehend. Doch die Regierung rechnet nicht mit dem Zusammenbruch von einem der Institute.
Bei den Bundestagsparteien von Koalition und Opposition sind die Gipfelergebnisse weitgehend positiv aufgenommen worden. SPD und Grüne begrüßten den Schuldenschnitt für Griechenland, forderten aber weitergehende Schritte, etwa zur Regulierung der Finanzbranche. Kritik kam dagegen von der Linkspartei. Sie sieht vor allem die Interessen der Banken gewahrt.
Die Kanzlerin am Tag nach dem Gipfel. Der wenige Schlaf ist ihr anzusehen und sie macht deutlich, dass ihr Europa noch mehr schlaflose Stunden bereiten wird.
Wir müssen da strukturell weiterarbeiten, insbesondere auch wenn es für mehr Gemeinschaftlichkeit in der Wirtschafts- und Finanzpolitik geht, insbesondere auch wenn es um den Umgang mit Sündern geht, sage ich mal. Das ist ja in der Vergangenheit nicht hart genug geahndet worden.
Dagegen wirkt Jörg Asmussen, Merkels Chefunterhändler in Brüssel, gelöst bei einem Auftritt im Bundestag. Tagelang war er damit beschäftigt, den EFSF-Rettungsschirm über einen Hebel schlagkräftiger zu gestalten. Hebeln bedeutet stark vereinfacht, dass der Rettungsschirm anstatt Staatsschuldscheine zu kaufen, diese nur zum Teil versichert. So stehe dann mehr Geld zur Verfügung.
Wie präzise dieser Hebel genau sein wird vom Umfang, muss man jetzt in Markttests mit Investoren herausfinden. Und deswegen ist auch der EFSF-Chef Klaus Regling heute Morgen nach Asien aufgebrochen, um mit potenziellen Investoren darüber zu sprechen.
Dass erst noch Investoren überzeugt werden müssen, dürfte Bundesbankpräsident Jens Weidmann, Deutschlands oberster Währungshüter, kritisch sehen. In München stellt er fest, dass die Regierungschefs die Möglichkeiten des Rettungsschirms zwar erweitert hätten.
Damit sind aber auch eindeutig höhere Verlustrisiken verbunden und die Vergemeinschaftung der Risiken nimmt weiter zu.
Wenn der Finanztrickhebel nicht funktioniert, so befürchten einige im Bundestag, könnte die Europäische Zentralbank wieder Staatsanleihen der Schuldenstaaten kaufen. Dann droht die Inflation.
Zu den Reaktionen auf die Gipfelergebnisse jetzt direkt aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Die Reaktionen der Parteien in der Hauptstadt waren vorhersehbar. Überwiegend wurden die Entscheidungen von Brüssel aber positiv aufgenommen und könne etwas Ruhe auf den Märkten einkehren. Bei aller Erleichterung herrscht bei Regierung und Opposition aber auch Skepsis, ob die Beschlüsse zu Schuldenschnitt und Bankenbeteiligung wirklich greifen. SPD und Grüne erwarten nun von Angela Merkel, dass sie auf dem G20-Gipfel nächste Woche die Finanztransaktionssteuer weiter durchzusetzen versucht. Sorge herrscht bei den Parteien, ob es überhaupt genügend Investoren gibt, die Anleihen kaufen. China zum Beispiel könnte sich sein Engagement möglicherweise mit politischen Gegenleistungen bezahlen lassen. Erst im November wird man eine erste Bilanz ziehen können. Doch klar ist allen hier, diese Krise wird uns mindestens 10 Jahre beschäftigen. Zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zum EU-Gipfel gibt es im Anschluss an diese Tagesschau in einem Brennpunkt und im Internet unter tagesschau.de. Der UN-Sicherheitsrat hat das Ende des Militäreinsatzes in Libyen zum Monatsende beschlossen. Er hob das Mandat einstimmig auf, obwohl der libysche Übergangsrat offiziell noch gar nicht darum gebeten hatte. Der Militäreinsatz war vor 7 Monaten gebilligt worden und sollte dem Schutz der Zivilbevölkerung dienen. Dazu wurde eine Flugverbotszone beschlossen. Deutschland hatte sich damals der Stimme enthalten. Die geplante Schließung von Bundeswehrstandorten ist von den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder mit Sorge aufgenommen worden. Auf ihrem Treffen in Lübeck forderten heute mehrere, der Bund müsse den Kommunen helfen. Von den mehr als 300 Standorten sollen 31 geschlossen werden, andere werden deutlich verkleinert.
Das Flottenkommando in Glücksburg. Hier sollen die Schranken nach den Plänen von Verteidigungsminister de Maizière schon bald für immer geschlossen bleiben. Seit 51 Jahren koordiniert die Marine von hier aus ihre Operationen. Immer wieder hat der Bund in den vergangenen Jahren ins Marinehauptquartier an der Förde investiert, Millionen in neue Technik gesteckt.
Das ist wirklich Schockstarre hier bei uns. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Denn aufgrund der Investitionen der letzten Jahre, die dort noch hineingeflossen sind ins Flottenkommando, konnte man davon überhaupt nicht ausgehen, dass vielleicht kleine Teilbereiche weggehen. Das war zu befürchten, aber das ist für uns absoluter Super-GAU.
Schleswig-Holstein ist einer der Verlierer der Reform. 8 Standorte müssen schließen, fast 11.000 Dienstposten fallen weg. Den betroffenen Kommunen fehlen wichtige Einnahmen. Ministerpräsident Carstensen setzt heute auf einen Schulterschluss der Länder gegenüber dem Bund. Berlin müsse sie finanziell unterstützen.
Es ist mir egal, wo es herkommt. Nur das ist eine Entscheidung des Bundes. Und wir sind als Schleswig-Holsteiner außerordentlich stark betroffen. Und ich lege natürlich Wert darauf, dass dann auch Hilfe vom Bund kommt.
Der Bund möge Kasernenanlagen, die er jetzt nicht mehr benötigt, möglichst schnell, unbürokratisch und vor allen Dingen zu finanziell günstigen Preisen den Kommunen geben.
Man kann ja auch darüber nachdenken, natürlich mit anderen Bereichen eine entsprechende Unterstützung zu organisieren. Also bei uns wären teilweise auch Verkehrsprojekte sehr sinnvoll in der jeweiligen Region.
Bis morgen wollen die Ministerpräsidenten eine gemeinsame Strategie entwickeln, wollen geschlossen ihre Forderungen gegenüber dem Bund vertreten, damit sie auch in Glücksburg, wenn die Schranken geschlossen bleiben, auf Hilfe hoffen können.
Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das Kinder besser vor Verwahrlosung und Misshandlung schützen soll. Es sieht strengere Kontrollen der Jugendämter vor. Außerdem sollen überforderte Eltern Hilfe von Familienhebammen bekommen. Die Finanzierung dafür ist aber nur für die nächsten 4 Jahre gesichert. Danach sollen die Bundesländer die Kosten alleine tragen. Deshalb könnte das Gesetz noch im Bundesrat scheitern.
Für die Ministerin ist es so etwas wie eine Bewährungsprobe, das Bundeskinderschutzgesetz. Ihre Vorgängerin von der Leyen ist damit kläglich gescheitert. Jetzt geht es für Schröder um viel.
Wer das Gesetz jetzt blockiert, nachdem wir 1,5 Jahre daran gearbeitet haben, nachdem wir diese Zustimmung aus der Fachwelt bekommen, der macht sich auch mitschuldig. Der macht sich mitschuldig daran, dass lange bekannte Fehler bei der Früherkennung von Vernachlässigung von Kindern nicht behoben werden.
Im Prinzip ist das Gesetz unstrittig. So sollen Mitarbeiter der Jugendhilfe ein erweitertes Führungszeugnis bekommen. Ärzte werden von der Schweigepflicht entbunden, wenn ein Verdacht auf Missbrauch vorliegt. Ärger gibt es nur beim zentralen Punkt, den Familienhebammen. Sie sollen junge Familien intensiv betreuen, durch Hausbesuche, Gespräche. 120 Millionen Euro wird das Ministerium dafür zahlen, 4 Jahre lang. Die Länder fürchten jedoch, nach 4 Jahren auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Deshalb muss Frau Schröder sich hier dauerhaft finanziell beteiligen, wenn sie es ehrlich meint, den Kinderschutz zu unterstützen. Sie möchte das nur 4 Jahre lang tun und das reicht nicht aus. Der Kinderschutz ist nach 4 Jahren nicht vorbei.
Das Gesetz könnte also noch am Widerstand der Länder scheitern.
Die Renten werden im nächsten Jahr voraussichtlich stärker steigen als zuletzt. Nach einer ersten Schätzung der Rentenversicherung können sie im Westen um 2,3% erhöht werden, im Osten um 3,2%. Genau berechnet wird das im Frühjahr nach der Entwicklung der Löhne. Und auch den Beitragszahlern bleibt mehr Geld. Der Beitragssatz sinkt von jetzt 19,9% wahrscheinlich auf 19,6%. In einem der größten Kunstfälscherprozesse der Nachkriegsgeschichte sind heute die Urteile gesprochen worden. Das Landgericht Köln verurteilte den Maler Beltracchi zu 6 Jahren Haft und seine 3 Mitangeklagten zu geringeren Strafen. Die 4 hatten über Jahre gefälschte Bilder in den Kunsthandel gebracht und sich damit um Millionen Euro bereichert.
Das Fälscher-Ehepaar Helene und Wolfgang Beltracchi kommt mit milden Strafen davon. Der Kunstmarkt habe es ihnen sehr leicht gemacht, konstatierte das Gericht. Eine Absprache zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft verkürzte den Prozess auf nur 9 Tage. Dabei blieb vieles im Dunkeln. Etwa 160 Zeugen blieben ungehört.
Die ganze Sache ist nicht aufgedeckt worden, sondern im Gegenteil verschleiert und das war das Ende.
Der Kunsthistoriker ist enttäuscht. Dabei ist es ihm zu verdanken, dass die Fälscherbande aufflog. Ralf Jentsch weiß von 77 Bildern, die der Kunstmarkt so gierig aufnahm, weil zum Beispiel Pechstein, Campendonk oder Max Ernst extrem hohe Gewinne erwarten ließen. Auf den meisten klebte das ebenfalls gefälschte Label von Alfred Flechtheim, ein jüdischer Sammler der 20er und 30er Jahre. Dazu gab es Echtheitszertifikate namhafter Kunstkenner. Keiner hat genau hingeschaut, auch nicht auf die gefälschten Fotos, die die Herkunft der Bilder aus der Familie von Helene Beltracchi belegen sollten. Ihr Mann studierte jeweils das Werk eines Künstlers und erfand ein neues Bild, im Stil beispielsweise von Max Ernst. Der Kunsthandel verdiente Millionen, viele Bilder hingen sogar in Museen. Prozessbeobachter hatten mehr Aufklärung erwartet. Sie vermuten, dass es noch weit mehr gefälschte Kunstwerke von Beltracchi gibt, die jetzt unerkannt bleiben.
Der milliardenschwere Glücksspielmarkt in Deutschland steht vor der Neuordnung. 15 der 16 Ministerpräsidenten der Länder einigten sich darauf, dass in Zukunft 20 Lizenzen vergeben werden können. Die Wettanbieter sollen eine 5%ige Steuer auf ihren Umsatz entrichten. Casinospiele und Poker im Internet wird es nicht geben. Bei der Abstimmung über den Entwurf enthielt sich Schleswig-Holstein. In dem Land gilt bereits ein neues Glücksspielgesetz.
Nach den schweren Unwettern im Norden Italiens sind die Aufräumarbeiten weitergegangen. Wie hier in Ligurien hatten am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch Springfluten und Schlammlawinen mehrere Städte und Gemeinden verwüstet. Mindestens 9 Menschen kamen ums Leben. Nach 6 weiteren wird immer noch gesucht. Es wird befürchtet, dass einige von ihnen von den Wassermassen ins Meer gerissen wurden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 28. Oktober.
Ein Hoch vor der Küste Portugals verbindet sich mit dem Hoch über Osteuropa und diese Hochdruckbrücke beschert uns auch in den kommenden Tagen teils zähe Nebelfelder, teils Sonnenschein. Den Norden Deutschlands streifen allerdings immer wieder atlantische Tiefausläufer. In der Nacht ist es teilweise klar, vor allem im Nordwesten sowie in Alpennähe, sonst verbreitet Nebel oder Hochnebel. Am Tag bleibt es gebietsweise längere Zeit trübe, besonders im Osten und Süden löst sich der Hochnebel zum Teil gar nicht auf. Aber es gibt auch Regionen, wo die Sonne zum Zuge kommt. Von der Nordsee driften später einige Wolken ins Land, die ein paar Tropfen bringen können. In Küstennähe weht der Wind schwach bis mäßig aus Südwest, sonst meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Am Alpenrand heute Nacht wieder leicht frostig, im Westen bis 9 Grad plus. Bei Sonne sind morgen örtlich fast 20 Grad möglich, im Dauernebel recht kühl. Sehr mild bleibt es auch weiterhin. Dazu gibt es eine Mischung aus zähem Nebel und Sonne. Im Norden tauchen auch dichtere Wolken auf, die hier und da Regen im Gepäck haben.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Karin Mioska. Darin Schuldenschnitt für Griechenland, die Rechnung mit vielen Unbekannten.